ARD. SWR Kultur. Forum. Diagnose Demenz. Was hilft gegen das Vergessen? Am Mikrofon ist Doris Maul. Wie heißt mein Enkel nochmal? Wo habe ich den Schlüssel hingelegt? In Deutschland leben zurzeit etwa 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Das heißt, sie leiden unter Gedächtnisverlust, können sich nicht mehr artikulieren oder haben Orientierungsschwierigkeiten. Durch den demografischen Wandel und vor allem durch die steigende Lebenserwartung droht die Zahl der Demenzpatienten im Jahr 2050 auf 2,8 Millionen anzuwachsen. Wie können wir uns also für eine zunehmend demente Gesellschaft rüsten? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Meine Gäste heute sind Professorin Dorothee Dormann. Sie ist Biochemikerin und Heisenberg-Professorin im Fachbereich Biologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mit dabei außerdem die Sozialdezernentin beim Deutschen Landkreistag, Dr. Irene Vorholz. Und ich begrüße Professor Reimer Gronemeyer. Er hatte bis vor einigen Jahren eine Professur für Soziologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen inne. Herr Professor Gronemeyer, Sie beschäftigen sich seit mehreren Jahrzehnten, muss man sagen, mit den Themen Alter und Demenz. Und Sie sagen dezidiert, Demenz ist keine Krankheit. Warum nicht?
Naja, das ist etwas zugespitzt formuliert, aber es geht eigentlich darum wahrzunehmen, dass das Thema Demenz nicht in erster Linie eine medizinische, sondern in erster Linie eine soziale Frage ist. Und das hilft uns vielleicht, einen anderen Blick auf die Menschen und ihre Angehörigen zu werfen.
Frau Dormann, ich habe die Zahlen ja eingangs genannt. Gegenwärtig sind 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von Demenz betroffen. Dennoch ist der Verlust geistiger Fähigkeiten wie Denken, Erinnern oder eben auch orientieren, noch immer nicht heilbar. Wurde das Problem in der Wissenschaft zu lange unterschätzt?
Also die Forschung an diesen Demenzerkrankungen läuft schon seit Jahrzehnten und wirklich auch mit Hochtouren und weltweit. Sowohl von Seiten der Grundlagenforschung als auch Seiten der Pharmaindustrie. Also es wurde auf alle Fälle nicht unterschätzt oder verschlafen. Es war einfach sehr viel Forschungsbedarf da und man musste erstmal herausfinden, was da auf molekularer Ebene abläuft, woher diese Krankheiten kommen, was da eben passiert im, im Gehirn. Jetzt ist man aber doch recht weit gekommen und hat auch Erfolge und erste Medikamente, die zum Beispiel gegen die Alzheimer-Erkrankung zugelassen sind.
Frau Vorholz, Sie sind Sozialdezernentin beim Deutschen Landkreistag, kümmern sich also um die Versorgung von Demenzpatienten auf kommunaler Ebene. Würden Sie sagen, die Brisanz dieser tickenden Zeitbombe Demenz für unsere Gesellschaft ist in den Köpfen derer, die Politik machen, angekommen?
Ja, das würde ich ganz eindeutig bejahen. Es ist allen bewusst, dass die demografische Entwicklung schon rein zahlenmäßig zu einer steigenden Zahl von Demenzkranken führt. Und unter anderem deswegen haben wir ja auch politisch eine neue Pflegereform verabredet, die gerade vorbereitet wird. Und wir in den Landkreisen als verantwortliche Behörden vor Ort setzen uns insbesondere für die Alltagsgestaltung der betroffenen Menschen und vor allen Dingen auch ihre An- und Zugehörigen ein und gucken dann auch auf die gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Betroffenen.
Bevor wir darauf schauen, wie das im Einzelnen aussieht, lassen Sie uns zunächst Klarheit schaffen, worüber wir sprechen. Also früher hieß es ja häufig im Hinblick auf alte Menschen, die Dinge vergessen haben, ach, der ist verkalkt oder die ist tüdelig. Was passiert wirklich im Gehirn dieser Menschen, die von Demenz betroffen sind? Die häufigste Variante ist ja, glaube ich, die Alzheimer-Erkrankung, Frau Dormann.
Ja, das ist richtig. Also bei all diesen Erkrankungen liegt ein Absterben von Nervenzellen zugrunde. Das kann ganz massiv sein, dass am Ende bis zu 50% aller Nervenzellen in einer bestimmten Gehirnregion verloren gegangen sind. Und dann funktionieren natürlich viele essentielle Gehirnprozesse, wie zum Beispiel das Gedächtnis oder Orientierung, nicht mehr richtig. Also man kann sagen, dass die Betroffenen eben ihr Gedächtnis oder ihre kognitiven Fähigkeiten verlieren. Es kann auch Sprachvermögen betreffen oder sie können einfach auch ihre Identität oder Persönlichkeit verändern. Und das Ganze ist immer weiter fortschreitend, weil immer mehr und mehr Nervenzellen verloren gehen. Und so kommt es schließlich zu diesen Demenzsymptomen.
Ich denke, der Blick, der sich auf die Medizin und die Hoffnung, die damit verbunden sind, richtet, ist ja berechtigt. Wobei, was es bisher gibt, ist ja doch etwas, was für sehr wenige Betroffene hilfreich und günstig ist. Bayreuther, einer der großen Demenz- und Alzheimer-Forscher in Deutschland, hat zu mir gesagt, wir haben zigtausende Forscher in diesem Bereich, aber wir werden nichts haben, was dieses Phänomen heilt. Das ist für mich der Anlass zu plädieren dafür, zu schauen, was mit den Menschen und ihren Angehörigen geschieht, was wir tun können. Gerade Sie haben es doch mal gesagt, das Problem wächst und die Zahl der verzweifelten, der zusammenbrechenden Angehörigen, die inzwischen damit rechnen müssen, dass sie auch für ihre schwer dementen Angehörigen keine Pflegeplätze mehr kriegen. Das schreit doch nach einem Blick auf das Thema Demenz, das mehr und vor allen Dingen die sozialen Fragen ins Auge fasst, weil die eigentlich brennen.
Frau Vorholz, was sind denn in der Praxis die größten Herausforderungen, die sich ergeben aus der Demenzerkrankung, am meisten vertreten Alzheimer, hatten wir gerade von Frau Dohrmann noch mal gehört. Also welche Phänomene, die entstehen aus diesen Prozessen im Gehirn, sind am allerschwierigsten, sich damit auseinanderzusetzen in der Pflege?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss zunächst unterscheiden, welche Art der Demenz ist das denn? Demenz ist eine sehr langjährige, langsam fortschreitende Erkrankung. Das ist bei den Alzheimer-Patienten ganz offenkundig. Aber wenn Sie zum Beispiel eine frontotemporale Demenz haben, die nicht nur dazu führt, dass Ihre Persönlichkeit immer weniger wird, dass Sie vergessen, dass Sie immer schwächer werden, sondern die auch zu einer Veränderung Ihres Charakters führt, die dazu führt, dass Sie aggressiv werden, dass es schwierig wird, mit ihnen umzugehen, dass ihr Verhalten herausfordernd wird, dann sind einfach die Umstände ganz anders. Und abhängig davon würde ich auch die Herausforderungen unterschiedlich sehen. Also wenn Sie jemanden haben, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist, dann kommt es zum Beispiel darauf an, lebt er in der Familie oder ist er alleinstehend? Uns machen die Alleinstehenden, die alleinlebenden demenzkranken Menschen ganz besondere Sorge, weil dort die Versorgung deutlich schwieriger ist. Die Betreuung ist sehr viel schwieriger. Wenn Sie in einer Familie leben, da ist dann immer jemand, der mal gucken kann. Und als weiteres würde ich unterscheiden, ist man in einem, sagen wir mal, räumlichen Kontext, in einem Dorf, im ländlichen Raum, dann ist dort der Umgang ein ganz anderer, als wenn Sie in einer Großstadt leben, wo die Anonymität der Umgebung wesentlich größer ist.
Also Sie haben da jetzt einen ganzen Blumenstrauß aufgemacht von Herausforderungen. Vielleicht nochmal aus der medizinischen Perspektive, Frau Dohrmann, die frontotemporale Demenz ist eines Ihrer Spezialgebiete. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, kombiniert mit einer kurzen Erklärung, welche medizinisch gesehen, welche Varianten der Demenz es gibt.
Ja, genau, also wie Sie richtig gesagt haben, forscht meine Arbeitsgruppe an der frontotemporalen Demenz. Das ist eine Demenzform, bei der die Betroffenen eher im jüngeren Alter erkranken, im Gegensatz zur Alzheimer-Erkrankung, die ja oft ganz alten Menschen betrifft.
Und jünger heißt dann?
Jünger heißt so 50, 60-Jährige, also auch nicht richtig jung, aber so mittleres Lebensalter. Wenn die Leute aber auch oft noch im Berufsleben stehen, da kommt es eben oft zu einer starken Veränderung der Persönlichkeit, in den Verhaltensweisen oder auch zu einem Verlust des Sprachvermögens. Und der Grund, dass die Symptome etwas anders sind als bei der Alzheimer-Erkrankheit, liegt einfach daran, dass andere Gehirnregionen betroffen sind. Und so gibt es eine ganze Reihe verwandter Erkrankungen, die man alle zusammenfassen kann unter dem Überbegriff neurodegenerative Erkrankungen. Und da ist eben die häufigste davon die Alzheimer-Erkrankung, aber auch die Parkinson-Erkrankung zählt dazu. Oder es gibt auch vaskuläre Demenzen. Das sind alles verwandte Erkrankungen.
Was entscheidet eigentlich darüber, ob ich an Demenz erkranke oder nicht? Gibt es da genetische Vorbelastungen? Herr Gronemeyer, Sie sind, ich glaube, ich darf das sagen, Sie sind 86 Jahre alt und bei Ihnen gibt es offenbar keinerlei Symptome für Demenz, richtig?
Naja, ich vergesse schon hin und wieder mal Namen etc. Aber im Großen und Ganzen bin ich beschenkt und gesegnet, könnte man fast sagen, mit einer guten Gesundheit. Ich weiß auch, dass an der nächsten Ecke das auf mich warten kann oder bei meinen Lebensgefährtinnen oder bei meinen Freunden. Und von da aus ist sozusagen das Risiko mir bewusst, dass ich heute noch hier im Studio sitze und versuche, etwas über Demenz zu sagen, während ich in einigen Wochen oder Monaten selber ein Opfer oder ein Patient oder ein Leidender sein kann. Das muss jeder inzwischen eben auch bei 50-Jährigen als eine Möglichkeit sehen. Und es heißt, sich darauf vorzubereiten und die Frage natürlich zu stellen, dass es Ausgangsbedingungen gibt, die demenzfördernd sind, die bekannten Übergewicht und problematisch essen, vielleicht auch ein Blick auf die Tatsache, dass es eine Reihe von Medikamenten gibt, die alte Leute nehmen, bei denen auf dem Beipackzettel steht, kann Demenz und Vergesslichkeit hervorrufen oder es kann davon begleitet sein. Und von da aus ist schon zu sehen, dass es nicht irgendwie ein Schicksal nur ist, sondern auch etwas mit unserem Lebensstil zu tun hat.
Frau Dohrmann, nachdem der Herr Grunemeyer Sie direkt angesprochen hat, wie ist Ihre Antwort auf die Frage, was entscheidet darüber, ob jemand an Demenz erkrankt oder nicht?
Ja, es ist auf alle Fälle sehr multifaktoriell und der Lebensstil spielt eine entscheidende Rolle. Also zum Beispiel Sachen, die generell mit ungesundem Lebensstil verbunden sind, wie starkes Übergewicht oder auch Diabetes oder mangelnde körperliche Aktivität oder auch mangelnde geistige Aktivität, gelten eher als Risikofaktoren oder fördern Demenz. Während wenn man eben versucht, sehr geistig und körperlich aktiv zu bleiben, ist es ein Faktor, der dem entgegenwirkt. Und darüber hinaus gibt es auch noch genetische Risikofaktoren. Es gibt auch traumatische Verletzungen, also eine Verletzung des Gehirns, zum Beispiel beim Fußball oder Rugby spielen, wenn man sehr häufig eine Gehirnerschütterung erleidet, scheint auch die Demenz zu fördern.
Und sogar Stress scheint eine Rolle zu spielen, also Stress, den man in frühen Jahren seines Lebens hatte, im Sinne von Traumata?
Ja, das ist durchaus auch beschrieben. Also es ist wirklich sehr multifaktoriell. Der Konrad Bayreuther, der vorhin von Herrn Grunemeyer schon erwähnt wurde, hat immer die 3L genannt als schützende Faktoren. Das ist das Lernen, Lachen und Laufen. Also geistig rege bleiben, auch Sozialkontakte, ein gutes Miteinander mit anderen Menschen und eben das Laufen stellvertretend für die körperliche Aktivität.
Ich glaube, es ist allgemein wichtig, darauf zu achten, dass man gesund alt wird. Ich habe neulich gerade eine Schlagzeile gelesen, der Lebensstil zwischen 50 und 70 entscheidet, ob man ein Pflegefall wird oder nicht. Also man kann insgesamt durch viel Bewegung, durch gesunde Ernährung und durch soziale Kontakte sein Alter selbst gestalten. Und deswegen ist es auch kommunal so wichtig, dass man halt die Angebote macht für entsprechende Bewegung, für soziale Kontakte, um möglichst auch im Sozialraum die Struktur dafür zu bieten, gesund zu altern. Und das gilt für alle Menschen, aber ganz besonders dann, wenn man an einer Demenz erkrankt ist.
Fast die Hälfte der Demenzerkrankungen seien verhinderbar, sagt Eckhard von Hirschhausen in seiner zweiteiligen ARD-Dokumentation Hirschhausen und das große Vergessen. Der erste Teil läuft heute Abend in der ARD. Stimmt das, Frau Dohrmann?
Also was Herr Hirschhausen damit vermutlich meint, ist, dass es auch sogenannte sekundäre Demenzen gibt, bei denen eben nicht die Neurodegeneration der treibende Faktor ist, sondern wo eine andere Grunderkrankung zugrunde liegt. Und solche sind natürlich prinzipiell reversibel, wenn man die Grunderkrankung in den Griff kriegt. Sowas kann zum Beispiel durch starken Alkoholkonsum ausgelöst werden oder auch Schilddrüsenunterfunktionen oder bestimmte Vitaminmangelerkrankungen können auch Demenzen auslösen. Im Gegensatz dazu sind die primären Demenzen eben nicht reversibel, weil dieser Verlust der Nervenzellen immer weiter fortschreitet und wenn eine Nervenzelle erstmal weg ist, kann sie nicht mehr regeneriert werden.
Wichtige Frage finde ich, woran erkenne ich, ob mein Vater, meine Mutter, mein Ehemann an einer der Varianten von Demenz erkrankt ist, die wir hier jetzt schon erwähnt haben? Woran erkenne ich das?
Ist tatsächlich gar nicht so einfach, die verschiedenen Formen der Demenz, vor allem im Frühstadium, zu diagnostizieren. Sie werden teilweise auch oft mal missdiagnostiziert am Anfang für eine andere psychiatrische Erkrankung. Es gibt, wenn man den Verdacht hat, dass ein Verwandter vielleicht dement sein könnte, gibt es beim Hausarzt zum Beispiel ganz einfache Tests, zum Beispiel den Uhrentest, wo man eine Uhr zeichnen muss und das Ziffernblatt richtig anordnen muss oder bestimmte Sprachtests und man kann das dann natürlich noch verfeinern durch Blutuntersuchungen und weitere molekulare Untersuchungen und die können dann meist anzeigen, welche Form der Demenz sein könnte.
Also ich denke, dass es wichtig ist zu sehen, dass wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die demenzfördernd sind. Also die kleinen Beispiele, eine radikal digitalisierte Gesellschaft führt alte Menschen oft vor Situationen, denen sie nicht gewachsen sind. Wie viel eigentlich diese unverständlicher werdende, radikal beschleunigte Gesellschaft auch bei alten Menschen gewissermaßen Traumata auslöst, die dazu führen, dass sie sagen, nee, also ich kann das nicht mehr. Ich bin 1939 in Hamburg geboren. Ich habe all diesen Wahnsinn, Bombenkeller, Verschüttungen, Feuer etc. kennengelernt. Und ich meine, von Menschen, die in Pflegeheimen pflegen, zu hören, dass diese Phänomene im hohen Alter sehr deutlich zutage treten. Ich merke das an mir, wie viel stärker diese frühkindlichen Erfahrungen sind. Und ich denke, es ist etwas Bemerkenswertes daran, dass diese Gesellschaft den alten Leuten ständig eigentlich Zumutungen zufügt, die sie wahrnehmen müssen als, ich kann das alles nicht mehr, ich bin inkompetent. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch mitwirkt auf die Entstehung von Demenzen. Also die Gesellschaft, in der wir leben. Ich finde, es wird übersehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für Menschen, die kognitive Einschränkungen haben, auch zunehmend unfreundlicher wird. Und das ist etwas, woran wir vielleicht auch arbeiten müssten. Es muss auch möglich sein, in dieser Gesellschaft gut zu leben und beteiligt zu sein, wenn man nicht mit all diesen Apps und Online-Banking etc. zurechtkommt. In frühen Stadien der Demenz kann man sein Online-Banking vielleicht noch machen, später nicht mehr. Und daraus kann ja nicht nur die Folgerung gezogen werden, ja schade, du fällst eben raus, sondern es geht auch darum, dass wir bedenken, wie demenzunfreundlich ist eigentlich die Welt, in der wir leben und was verstärkt die Erfahrung, ich kann nicht mehr.
Was sagen die anderen beiden dazu?
Ich würde gerne diesen Punkt mit dem Digitalen aufgreifen. Wir haben ja schon eine Neigung in der Gesellschaft, aber auch in der Politik zu sagen, das muss alles digital passieren. Digitalisierung ist das Zauberwort, weil wir insgesamt weniger Menschen werden. Wir haben weniger Fachkräfte, wir haben weniger Arbeitskräfte. Und bei diesem Punkt darf man eben nicht unterschätzen, dass es einen nennenswerten Teil der Bevölkerung gibt, der mit Digitalisierung nicht erreicht werden kann und auch nicht umgehen kann. Also ich muss als Verwaltung jetzt zum Beispiel die Unterstützung, Angebote an den Mann bringen möchte, immer auch analoge Angebote unterbreiten. Also ich brauche den persönlichen Kontakt. Es hat zwar fast jeder ein Handy und das ist der Vorzug auch für alte Menschen, auch am Anfang einer Demenzerkrankung. Ich kann über das Handy mit WhatsApp mit meinen Enkeln ganz toll kommunizieren, aber irgendwann überfordert mich das. Und dann brauche ich eben analoge Unterstützung. Ich brauche persönliche Unterstützung und ich brauche menschennahen Kontakt und der geht dann eben auch nur von Mensch zu Mensch, nicht von Maschine zu Mensch.
Ja, und wie sieht's aus in der Praxis? Also wird darauf bereits Rücksicht genommen, wenn Sie jetzt beide im Prinzip die digitale Gesellschaft als einen Faktor identifiziert haben, der mit dazu beiträgt, dass Demenzerkrankungen vielleicht häufiger auftreten oder verstärkt werden? Also ist darauf bereits reagiert worden?
Ich denke ja. Also ich würde neben dem Digitalen übrigens auch das Hören noch ansprechen. Ich bin ja nicht nur überfordert, wenn ich irgendwie mit der Technik nicht umgehen kann, sondern auch wenn ich nicht mehr gut genug höre. Dann kann ich auch nicht mehr kommunizieren und auch dann trägt das ja auch den Erkenntnissen der Medizin zufolge dazu bei, dass eine Demenz fortschreiten kann. Also auch da bin ich halt gefordert als Mensch, auch mich selbst drum zu kümmern und zu erkennen, oh, ich habe hier einen Unterstützungsbedarf und da muss ich vorangehen. Ganz wichtig ist es, die Öffentlichkeit, das Nahfeld, das Umfeld, auch das Gemeinwesen zu sensibilisieren für die Belange von Demenzkranken. Also ich kann es nicht auf dem Einzelnen oder in der Familie alles lassen. Ich muss dann eben auch als Nachbarn die Augen aufhaben und gucken, oh, da ist jemand, der braucht Unterstützung. Da sehe ich jemanden im Winter, der ist nicht richtig angezogen. Ist er vielleicht einfach von zu Hause aufgebrochen? Muss ich mich drum kümmern? Ich gehe mal hin und frage. Und diese Bewusstseinsbildung, diese Sensibilisierung, die auch wiederum analog Dialog, also von Mensch zu Mensch passiert, die erscheint mir gerade im Umgang mit Demenzkranken besonders wichtig.
Und vielleicht ist es ja so, dass wir die Perspektive mal umdrehen müssten und sagen, wir stellen nicht den Menschen mit Demenz eine Diagnose, sondern sie stellen uns eine Diagnose. Was ist das für eine Welt, die ihr eingerichtet habt, in der wir nicht mehr vorkommen sollen? Ich kann aus ganz persönlicher Perspektive sagen, ich bin schwerhörig. Also die Tatsache, dass man immer mehr in Räume hineingerät, Restaurants oder auch Fernsehprogramme etc., in denen die Rücksicht darauf, dass nicht alle perfekt hören können, nicht stattfindet, ist zumindest so etwas wie etwas, aha, die Menschen, die unter Demenz leiden, sagen uns etwas über die Gesellschaft, in der wir leben. Und vielleicht sollten wir da auf sie hören und schauen, dass wir nicht alles mit blinder Wut machen, sondern manchmal auch die Frage stellen, was ist mit den Schwachen in der Gesellschaft und wie schützen wir sie davor, sich ausgegrenzt zu fühlen.
Aber ich möchte jetzt trotzdem ein bisschen verhindern, dass das so in Richtung pauschale Gesellschaftskritik geht, sondern konkret gucken, wie ist die Situation, was passiert bereits, was müsste noch passieren. Und würde jetzt ganz gerne die Frau Dohrmann mal in die Diskussion wieder reinholen. Frau Dohrmann, Mitte Oktober ist der jährliche Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse erschienen. Und da hieß es unter anderem, zurzeit würden nur 5% der stationär versorgten Patienten mit Demenz in Kliniken mit einem speziellen Demenzkonzept behandelt. Und das geht gewissermaßen in die Richtung, wie Frau Vorholz und Herr Gronemeyer eben argumentiert haben. Also wie haben wir bereits reagiert auf die Tatsache, dass gegenwärtig 1,8 Millionen Menschen von Demenz betroffen sind? Es gibt ja immerhin auch eine nationale Demenzstrategie, auf die wir vielleicht gleich auch noch eingehen können.
Ja, also es ist richtig, dass da jetzt aus medizinischer Sicht noch nicht viel gemacht wird und dass es ja jetzt vielleicht gerade erst so am Anlaufen ist, weil zumindest für die Alzheimer-Erkrankung jetzt auch 2 Medikamente zugelassen wurden, das Lecanemab und Donanemab. Und die sind jetzt auch in Deutschland in die Kliniken gekommen und es gibt auch jetzt Patienten in Deutschland, die seit kurzem damit behandelt werden. Aber das ist eine ganz, ganz neue Entwicklung, die es vor kurzem noch gar nicht gab.
Dieses Medikament kann nicht Alzheimer heilen offenbar, sondern nur verzögern, richtig?
Ja, das ist richtig. Also es ist immerhin ein Medikament, was am grundlegenden Krankheitsmechanismus eingreift. Also bei der Alzheimer-Erkrankung ist es ja so, dass sich solche Plaques bilden, also Ablagerungen von Eiweißen außerhalb und innerhalb von Nervenzellen. Und die führen letztlich dazu, dass die Nervenzellen absterben und nicht mehr funktionieren. Und die zugelassenen Medikamente sind Antikörper, also ähnliche Moleküle, wie sie bei unserer eigenen Immunantwort gebildet werden. Die greifen an diesen Proteinablagerungen, an diesen sogenannten Plaques an, markieren die und helfen dann Fresszellen im Gehirn, diese zu erkennen und abzubauen. Und somit wird eben ein molekularer Treiber der Krankheit verringert durch die Gabe dieser Medikamente. Und somit kommt es dann auch ab der Gabe zu einem geringeren Absterben von Nervenzellen. Aber es ist ja so, dass das Medikament erst angefangen wird zu geben, wenn schon erste Symptome da sind, wenn die ersten Demenzsymptome schon vorhanden sind. Und man weiß aber, dass diese ganzen molekularen Änderungen schon Jahrzehnte vorher anfangen. Also die ersten Eiweißablagerungen bilden sich schon wahrscheinlich 20 Jahre, 15, 10 Jahre, bevor die ersten Symptome auftreten. Und das ist ein ganz langsamer Prozess. Es dauert relativ lange. Erst wenn eine relativ hohe Anzahl an Nervenzellen abgestorben ist, kommt es zu den ersten Symptomen. Und somit greift man natürlich eigentlich erst viel zu spät ein. Und das ist auch der Grund, warum die noch nicht so wirksam sind. Die können eben in dem Stadium, ab dem sie gegeben werden, dann die Krankheit verlangsamen und das Fortschreiten der Demenz hinauszögern. Aber sie können den Nervenzellverlust nicht rückgängig machen und somit eben tatsächlich eben keine Heilung erreichen.
Diagnose Demenz, was hilft gegen das Vergessen? Das ist unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Biochemikerin Dorothee Dohrmann, mit der Sozialdezernentin beim Deutschen Landkreistag Irene Vorholz und mit dem Soziologen Rainer Gronemeyer. Wir haben jetzt gerade gehört, die Wissenschaft schreitet voran. Dennoch, laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der DRK, fürchten sich tatsächlich 55% der Deutschen am meisten davor, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Nur die Angst vor Krebs ist offenbar noch größer. Herr Gronemeyer, woran liegt das?
Nun ja, wir sind eine Gesellschaft, in der Individualisierung, also die Selbstmächtigkeit, mehr ins Zentrum gerückt ist als zuvor. Die Generation meiner Großmütter oder die afrikanischen Freunde, die ich habe, leben in Lebensverhältnissen, in denen das, was der Einzelne ist, zwar wichtig und respektiert ist, aber in denen die Aufgehobenheit in einer Gemeinschaft eigentlich im Zentrum steht. Und jetzt sind wir sollen uns selbst optimieren. Und dann passiert mit einmal das, dass nichts von dem Selbst mehr übrig zu bleiben droht. Und es ist klar, dass das große Ängste schafft. Man muss sich noch mal daran erinnern, vor 25 Jahren war das Thema Demenz in den Medien nicht präsent. Es gab praktisch nichts dazu. Dann gab es Bücher und Erfahrungsbücher und es kam das Thema in die Medien, wo es jetzt ja glücklicherweise auch angekommen ist. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Auseinandersetzung damit, was ist das, was bedeutet das für mich und wie gehe ich damit um, gewachsen ist. Ich kenne Leute, die sagen, also wenn das bei mir anfängt, ich will sofort die Pille, mit der ich aus dem Leben ausscheide. Und das ist, glaube ich, die Forderung an uns, an die Gesellschaft, darüber nachzudenken, wie wir die Würde von Menschen mit Demenz wahren können. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, nicht nur auf die Medizin zu schauen, so wichtig sie ist, aber zu sehen, dass in dieser Gesellschaft vor allen Dingen von Frauen, die 80% der Pflege ja machen nach wie vor, dass überhaupt nicht wahrgenommen wird, wie groß das Engagement, die Liebe, die Ratlosigkeit, die Verzweiflung, aber auch die Zuwendung da in dieser Gesellschaft täglich stattfindet. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das in den Vordergrund stellen. Also lassen Sie mich an Frau Rack erinnern, mit der ich in der vorigen Woche gesprochen habe. 13 Jahre pflegt sie ihren Mann, der immer dementer wird, der Kinder anbellt, der die Dekoration vom Tisch isst. Und die sagt, ja, ich habe Unterstützung in der Tagespflege, aber am Wochenende sitze ich allein da mit ihm und ich kann ihn nicht eine Minute aus dem Auge lassen. Mhm. Und das ist eine Geschichte von zigtausenden, die einerseits darauf hinweist, dass wir nicht genug tun und andererseits für mich immer so die Mitteilung einschließt, wie wenig nehmen wir davon wahr, was da in dieser Gesellschaft an Schönem, an Unterstützendem und manchmal an Ratlosem geschieht. Das muss, glaube ich, mehr gewürdigt werden.
Und insofern hat diese Angst, die ich da erwähnt habe, die in der Umfrage des Forsa-Instituts zutage getreten ist, möglicherweise auch wirklich mit der Angst vor Überforderung zu tun, falls ein Angehöriger dement wird. Und Sie haben eben dieses Beispiel der Frau genannt, mit der Sie sich vor kurzem unterhalten haben. Es gibt ja auch das Buch der Autorin Katrin Seifert, Lückenleben heißt das. Deren Mann ist im Alter von 53 Jahren an Alzheimer erkrankt und sie hat ihn danach 6 Jahre lang zu Hause gepflegt. Inzwischen ist er verstorben. Katrin Seifert schreibt unter anderem, Zitat, Alzheimer verlangt mehr Ausdauer von Angehörigen als jede andere Krankheit, weil der Mensch jahrelang und langsam verschwindet, bevor er tot ist. Sie haben es ja schon sehr eindrücklich geschildert, aber aus Ihrer Perspektive und weil Sie ja auch die Pflegesituation unmittelbar vor Augen haben, Frau Vorholz, welche spezifischen Herausforderungen bringt die Pflege eines zum Beispiel Alzheimer-Patienten mit sich?
Also die Herausforderungen sind deswegen besonders groß, weil die Selbstbestimmung immer mehr abnimmt. Also derjenige ist immer weniger in der Lage, alleine handeln und denken, agieren, entscheiden zu können. Wenn ich einen somatisch erkrankten Patienten habe, dann kann ich ihn versorgen und dann bin ich wieder 2 Stunden weg und in der Zeit ist er alleine.
Bei also wenn jemand körperlich erkrankt ist, ne?
Richtig. Genau. Bei einem demenzkranken Menschen, je nachdem in welchem Stadium der Demenzerkrankung es ist, kann ich ihn nicht alleine lassen, sondern ich begleite ihn die ganze Zeit. Also ich bin dabei, aber wenn er in dem Zimmer sitzt und vielleicht Fernsehen guckt, dann passiert nichts. Also ich muss auch nicht dauernd einschreiten. Aber wenn er dann das Zimmer verlässt und sich selbstständig macht und auch vielleicht die Wohnung verlässt, dann bin ich gefordert und bin hinterher, um aufmerksam zu sein. Und das ist eben rund um die Uhr unter Umständen der Fall, weil Demenzpatienten auch oftmals ein anderes Zeitverständnis haben, einen anderen Lebensrhythmus, einen umgestellten Tag-Nacht-Rhythmus, sodass es nicht zu dem mehr passt, was die anderen Mitglieder in der Familie haben. Und das macht es so anspruchsvoll.
Und inwiefern sind kognitive Einschränkungen, die eben unter den Oberbegriff Demenz fallen, auch noch immer mit Scham behaftet? Also, dass man als Angehöriger die Herausforderung hat, aber nicht darüber redet, weil es einem peinlich ist.
Wenn ich eine Demenzerkrankung habe, dann weiß ich, dass ich irgendwann nicht mehr in der Lage sein werde, dass ich etwas vergesse oder nicht mehr weiß, was ich gerade gesagt habe. Und dieser Verlust an Selbstständigkeit, das ist das, was den meisten Menschen enorm zu schaffen macht.
Katrin Seifert, die ich erwähnt habe, hat ihren Mann dann eben nach 6 Jahren ins Pflegeheim geben müssen, weil sie die Pflege zu Hause einfach nicht mehr geschafft hat. Sie hat nämlich auch noch 5 Kinder, darunter, als es da mit der Krankheit ihres Mannes losging, 3 Schulpflichtige. Wie gut sind Pflegeheime für Demenzpatienten aufgestellt, angesichts all dessen, was wir jetzt gerade über die Herausforderungen gehört haben?
Pflegeheime, die ja professionelle Unterstützung bieten, sind in der Regel darauf eingestellt. Also sie können selbstverständlich, weil das ja ihre Profession ist, mit demenzkranken Menschen umgehen. Die sind auch dafür ausgestattet, haben entsprechende Räume, haben auch die entsprechende Personalsituation.
Tatsächlich, die entsprechende Personalsituation. Also man liest ja auch häufig darüber, dass Demenzpatienten mit Medikamenten ruhig gestellt würden, weil eben gerade das Personal nicht ausreichend vorhanden ist.
Ja, das gibt es selbstverständlich. Ich wollte jetzt auch eher den Vergleich zu den Krankenhäusern ziehen. Mhm. Also in den Krankenhäusern haben sie eben nicht die Personalausstattung, die dazu in der Lage wäre, auch demenzkranke Patienten zu betreuen, wo man eben immer ein Auge drauf haben muss. Und deswegen kommt es in Krankenhäusern eben oftmals vor, dass demenzkranke Menschen da nicht so betreut werden, wie es sein sollte. Aber selbstverständlich haben wir auch in Pflegeheimen die Situation, dass Personal nicht ausreichend ist, dass es erkrankt ist, dass das mit den Schichtplänen nicht klappt, dass wir auch gar keine Pflegekräfte mehr bekommen, weil der Markt es einfach nicht mehr hergibt.
Ja, und der jüngste Hilferuf der Oberbürgermeister von 13 Flächenländern an Bundeskanzler Friedrich Merz, dass es den Kommunen jetzt wirklich nicht mehr gelingen würde, alle Kosten zu tragen, weil ihnen das Geld ausgegangen ist, lässt einen da auch nicht gerade hoffen. Aber kommen wir mal auf diese nationale Demenzstrategie, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Die wurde 2020 verabschiedet mit Zielen wie gesellschaftliche Teilhabe stärken, Unterstützung und Entlastung für Angehörige bieten, aber eben auch medizinische und pflegerische Versorgung weiterentwickeln.
Ich habe an dieser nationalen Demenzstrategie mitgearbeitet. Während des Prozesses ist für mich schon deutlich geworden, wo die Fehler sind. Sie liegen darin, dass wieder besseres Wissen eigentlich im Kern vor allen Dingen Geld gefordert worden ist. Und jeder kann wissen, dass es das nicht geben wird. Die ökonomische Gesamtlage ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass Geld und Personal für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in ausreichender Weise zur Verfügung steht. Deswegen noch einmal mein Hinweis darauf, dass wovon wir im Moment leben, das ist das, was in den Familien, in den Freundschaften geschieht, was nicht wahrgenommen wird. Und dann geschieht das, was ja auch Frau Seifert zu Recht beschreibt, dass man irgendwann nicht mehr kann und dass dann das Heim die Antwort und die Lösung sein muss, oft mit schlechtem Gewissen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen, die dann unter schlechtem Gewissen leiden, davon freisprechen und sagen, das kann ich verstehen, dass das nicht mehr geht. Und das Problem, das wir haben, ist, dass in Pflegeheimen jetzt, wenn wir uns vorstellen, die Babyboomer-Generation kommt in die Pflegebedürftigkeit irgendwann hinein, dann wird das noch deutlich an seine Grenzen kommen. Und wir werden uns die Frage stellen, können wir uns eingestehen, dass wir nicht genug Geld und Personal haben? Und müssen wir so etwas wie eine Caring Society, also eine sorgende Gesellschaft, versuchen auf die Beine zu stellen? Und ich glaube, dass wir uns klar sein müssen darüber, dass wir den professionellen Sektor brauchen und dass er so gut wie möglich sein muss, aber dass die Wiederherstellung von Nachbarschaft und Freundschaft und Gemeinschaft, das ist, was wir am meisten brauchen.
Was meinen Sie denn jetzt mit an Profis abgegeben? Wer sind die Profis? Also das weist ja doch auf Strukturen hin. Oder wen meinten
ja,
Sie?
Ja, naja, wir haben ja diese Grundlösung oder die Grundidee in dieser Gesellschaft, wir haben ein Problem und dann nehmen wir Geld in die Hand und kaufen uns einen Profi. Und natürlich sind die Pflegeheime unverzichtbar und es ist wichtig, dass sie so gut wie möglich sind. Aber wir wissen auch gleichzeitig, dass wir das Geld, was wir brauchen dafür und das Personal nicht haben und nicht haben werden. Und deswegen muss man da hingucken und sagen, was machen wir denn jetzt unter diesen Umständen?
Das war sicher ein wichtiger Hinweis. Ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und auch diesen professionellen Sektor blicken, weil das, wie wir jetzt bislang darüber geredet haben, schien mir doch ein bisschen düster. Beziehungsweise ich würde jetzt gerne noch mal fragen, welche Best-Practice-Beispiele gibt es denn bei uns in Deutschland für die Versorgung von Demenzpatienten und ihren Angehörigen? Ich habe zum Beispiel so ein Projekt gefunden der Stadt Baden-Baden, ein Kommunikationstraining, das sich an Angehörige von Menschen mit Demenz richtet, bei dem die eben lernen, richtig mit den Betroffenen zu kommunizieren. Frau Vorholz, haben Sie noch andere Best-Practice-Beispiele?
Ja, vielen Dank, Frau Maul, dass Sie das positiv drehen. Also ich würde es auch unbedingt positiv wenden. Dafür gibt es, ich würde sagen, fast überall ganz viele Beispiele. Ob ich jetzt Sozialräume für Menschen mit Demenz gestalte, indem ich Begegnungsstätten anbiete und wo ich auch die Angehörigen einbeziehe. Ob ich Mobilitätskonzepte entwickle, wie lerne ich mit dem Bus zu fahren? Gibt es einen ÖPNV, den ich nutzen kann? Gibt es Altenhilfemaßnahmen? Welche Leistungen und welche Angebote kann ich über die Altenhilfe in Anspruch nehmen? Wie kann ich das freiwillige Engagement fördern? Auch da gibt es ganz viele Projekte, wie Ehrenamt mobilisiert werden kann. Herr Kronemeyer sprach vorhin von der Caring Community. Das ist ein Fachbegriff, den wir verwenden. Und das ist etwas, was wir unterstützen, verstärken. Übrigens auch in der nationalen Demenzstrategie. Also der Deutsche Landkreistag ist auch Partner der nationalen Demenzstrategie. Dort gibt es ganz viele Handlungsfelder und Bausteine in diesem ganzen Kontext. Und das macht mich eigentlich schon sehr zuversichtlich. Wir werden nicht mehr Geld haben, wir werden weniger Geld haben, wir werden weniger Pflegekräfte haben. Aber es ist im Bewusstsein der Leute, es ist im Bewusstsein der Gesellschaft und des Gemeinwesens, ich muss mehr selbst machen. Ich kann mich eben nicht darauf verlassen, dass es irgendein anderer dann schon mal richten wird.
Frau Dohrmann, Sie haben zwar vorhin darauf hingewiesen, dass Sie ja in der Grundlagenforschung tätig sind, aber dennoch haben Sie ja eine Wahrnehmung als Zeitgenossin. Also wie nehmen Sie die bisherige Reaktion der Gesellschaft auf diese Tatsache war, dass wir eben 1,8 Millionen Menschen haben, die an Demenz erkrankt sind und 2050 möglicherweise 2,8 Millionen Menschen. Ist das hinreichend? Was müsste aus Ihrer Sicht noch darüber hinaus passieren?
Da muss ganz vieles passieren auf politischer Ebene, aber auch von der Seite der Krankenversorgung. Natürlich hoffe ich auch, dass die Forschungsergebnisse, die in den letzten Jahrzehnten errungen wurden und die ersten Medikamente, die jetzt zugelassen sind, immer weiter verbessert werden können, sodass sie einer größeren Patientengruppe zugute kommen wird und dass wir auch für andere Formen der Demenz, wie zum Beispiel die frontotemporale Demenz, in der Zukunft einmal Medikamente haben werden, sodass man das Ganze dann schon auch in längerer Zukunft auch aus medizinischer Sicht eben noch besser behandeln kann und zumindest den Krankheitsverlauf hinauszögern oder abmildern kann.
Was ist mit der Kommunikation über Demenz, also Aufklärung? Passiert da genug oder müsste da deutlich noch mehr passieren aus Ihrer Perspektive?
Ja, da müsste schon noch sehr viel mehr passieren. Einerseits natürlich, wie Herr Kronemeyer schon gesagt hat, wie man am besten umgeht mit Demenzpatienten. Das ist was ja jeden betrifft und wo man auch schon vielleicht bei den ganz jungen Leuten, bei den Kindern und Jugendlichen anfangen könnte, die besser aufzuklären. Aber auch, was da überhaupt passiert, aus medizinischer Sicht, ja, wo die Forschung steht, da ist durchaus auch jetzt für uns Grundlagenforscher wäre es sehr gut, da öfter mal mit der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren und erzählen, wo wir eigentlich stehen und warum es vielleicht auch so lange dauert, bis wir überhaupt eine Krankheit verstanden haben und dann auch Medikamente entwickeln.
Vielleicht nochmal gegen Ende dieser Sendung der Vergleich, also der Blick über die nationalen Grenzen. Sind andere Länder weiter, sowohl was die Kommunikation über Demenz als auch was die Praxis angeht, also das reale Leben? Die Niederlande haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt mit ihrem Demenzdorf-Modell De Hoge Weg. Was ist genau da das Erfolgsrezept und sind andere Länder weiter?
Also ich arbeite zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in Kanada und Großbritannien. Und man muss sagen, es gibt einerseits eine vergleichbare Entwicklung, nämlich die Furcht davor, dass mit den ökonomischen Krisen die Mittel und die Zuwendung für Menschen mit Demenz eher schwächer wird. Das sagt mal die kanadische Kollegin ebenso wie der Kollege in Stirling in Schottland. Aber die Erfahrung mit anderen Weisen, also der demenzfreundlichen Kommune zum Beispiel, die in Schottland ja gewissermaßen erfunden worden ist und dort sozusagen sehr tief verwurzelt ist, also eine Weise in der Kommune sich so möglichst aufzustellen, dass Menschen mit Demenz wahrgenommen werden, dass ihnen geholfen wird und dass ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme und zur Teilhabe eingeräumt wird. Die Demenzdörfer, da wäre ich ein bisschen skeptischer, weil ich finde, eine Auslagerung der Menschen mit Demenz
also
ist
in den
eigentlich
Niederlanden.
Das, ja, in den Niederlanden. Eine Auslagerung der Menschen in so ein Ghetto scheint mir nicht sehr einleuchtend zu sein. Es klappt vielleicht gut und vielleicht bleibt irgendwann nichts mehr anderes übrig, weil man nicht mehr weiter weiß. Aber eigentlich gehören doch die Menschen mit Demenz zu uns und in unsere Mitte. Und wenn wir hinreichend sensibel wären, könnten auch viele Menschen mit Demenz länger mit uns und bei uns leben, als dass sie sozusagen irgendwo im Kämmerlein allein sitzen oder in ein Pflegeheim gehen müssen.
Schlussfrage an die Runde. Wie weit sind wir hier und heute von einer demenzfreundlichen Gesellschaft entfernt, Frau Vorholz?
Ich denke, dass wir auf dem Weg zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft sind. Wir haben schon eine ganze Reihe von demenzfreundlichen Kommunen, von demenzfreundlichen Landkreisen und Städten. Es gibt die Allianzen für Demenz in ganz vielen Landkreisen und Städten. Und wenn man die so als Prototyp nimmt für die Gesellschaft, dann sind wir da wirklich auf dem Weg. Aber das ganz Entscheidende, glaube ich, ist für mich im Sinne der Caring Community, der sorgenden Gemeinschaft, die Sensibilisierung von denjenigen, die das noch nicht erlebt haben. Also sobald ich in der Familie jemanden habe, der demenzkrank ist, reagiere ich ja ganz anders. Also wie erreiche ich die anderen, damit die im Bewusstsein besser und zielgerichteter umgehen können mit demenzerkrankten Menschen und sich auch engagieren. Das wäre so mein ganz großes Ziel. Wie bekomme ich das hin, dass man sich vor Ort im Ehrenamt dafür mehr engagiert?
Frau Dohrmann.
Ich bin auf alle Fälle optimistisch, dass das Thema in der Gesellschaft und auch in der Politik in seiner Relevanz erkannt worden ist und dass da auf allen Ebenen mehr gemacht wird für demenzerkrankte Patienten und ihre Angehörigen, aber auch, dass wir in der Forschung weitere Erfolge haben werden in der Medikamentenentwicklung und so, dass es eben auch in der Zukunft möglich sein wird, die Erkrankungen früher zu erkennen und eben auch weiter hinaus zu zögern. Und die Befürchtung, dass uns da ganz Schlimmes bevorsteht, dass es eben doch etwas abgemildert werden kann.
Herr Gronemeyer.
Jeden Dienstag um 10 Uhr singe ich im Demenzchor, der ein Teil der demenzfreundlichen Kommune Gießen ist. Und es ist die schönste Stunde der Woche, weil ich mit Menschen zusammensitze, die da sind, weil sie nur singen wollen und solchen, die unter Demenz leiden. Und wir alle singen diese alten Lieder und die Menschen mit Demenz sind da in einer Weise kompetent, wie man sich das kaum vorstellen kann. Die meisten können das alles auswendig. Da sitzen wir zusammen. Es ist ein Ort der absoluten Konkurrenzlosigkeit und ein Erlebnis einer gemeinschaftlichen Schönheit. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass die demenzfreundliche Kommune möglich ist, dass sie gar nicht groß veranstaltet werden muss, sondern dass es geht, zusammen zu leben. Wir haben in unserem Forschungsprojekt zu diesem Thema Tagebücher mit Menschen mit Demenz gemacht. Auch das ein Teil einer demenzfreundlichen Kommune, in der die gesagt haben, was habe ich heute erlebt, was fehlt mir und was ist schön und was ist schlecht an diesem Tage. Also eine Zuwendung, die die Menschen mit Demenz nicht nur als Betreuungsobjekte behandelt, sondern sie wahrnimmt als Bürgerinnen und Bürger, die uns etwas mitzuteilen haben. Es gibt die demenzfreundliche Kommune, sie findet in Augenblicken statt. Wir gehen zusammen ins Theater oder zur Theaterprobe. Also es ist vieles machbar, aber es ist etwas, was die Bürger und Bürgerinnen machen müssen, weil das nicht gewissermaßen sich von selbst ereignet.
Diagnose Demenz, was hilft gegen das Vergessen? Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Soziologen Rainer Gronemeyer, der Biochemikerin Dorothee Dormann und der Sozialdezernentin des Deutschen Landkreistags Irene Vorholz. Ich bin Doris Maul und sage danke an die Runde und danke Ihnen, die Sie zugehört haben, für Ihr Interesse. Wenn Sie an dem Thema dranbleiben möchten, das noch vertiefen möchten, empfehle ich Ihnen die ARD-Dokumentation Hirschhausen und das große Vergessen heute Abend um 20:15 Uhr in der ARD.